Compliance Unboxed, dein Podcast zu Compliance und Regulatory.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer ersten Folge unseres Podcasts Compliance Unboxed. Mein Name ist Sonja Wunderlich und in den nächsten 20 Minuten spreche ich mit meiner Kollegin Ann-Kathrin Birker über die Grundlagen und Inhalte von DORA und freue mich, dich jetzt erstmal herzlich willkommen zu heißen. Hallo Ann-Kathrin.
Hallo, auch von meiner Seite, ich freue mich.
Ich mich auch. Ja, in unserem Podcast, Ann-Kathrin, wollen wir uns ja zukünftig verschiedenen Themen im Bereich der IT-Compliance und auch dem allgemeinen Compliance-Management widmen. In den ersten 4 Folgen unseres Podcasts wollen wir uns dabei insbesondere auf die Inhalte des Digital Operational Resilience Act, kurz der DORA der EU, konzentrieren, die analysieren und diskutieren. Und wir haben jetzt vor, in jeder Folge konzentriert auf spezifische Aspekte einzugehen und ja, auch gemeinsam mit weiteren ExpertInnen DORA zu besprechen. Dabei sollen natürlich auch praktische Probleme, Fragestellungen und Herausforderungen nicht zu kurz kommen. Und ja, Ziel ist es, dass Sie auch ein tiefergehendes Verständnis über die Bedeutung, die Anforderungen und Auswirkungen erhalten.
Ja, ich freue mich schon sehr drauf, in dieser und auch in den nächsten Folgen über DORA zu sprechen. Das Thema beschäftigt uns im Berateralltag ja schon intensiv und bietet dabei auch viele, viele Diskussionspunkte.
Das stimmt. Ja, perfekt. Wollen wir direkt eintauchen?
Gerne.
Okay. Ja, DORA mit dem wohlklingenden Namen steht für Digital Operational Resilience Act. Das hat mir schon gesagt. DORA ist eine am 16.01.2023 in Kraft getretene EU-Verordnung und im Deutschen bedeutet DORA Verordnung über die digitale operative Resilienz im Finanzsektor. Und von der Verordnung betroffene Unternehmen und Organisationen haben die Vorgaben, binnen einer Frist von 24 Monaten umzusetzen und zu erfüllen, sprich bis zum 17. Januar 2025, also in weniger als einem Jahr. Ann-Kathrin, kannst du unseren ZuhörerInnen bitte kurz erklären, was ist DORA eigentlich?
Sehr gern, Sonja. DORA konzentriert sich insbesondere auf die Non-Financial Risks von Finanzinstituten und das im Zeitalter zunehmender Cyberbedrohungen. Sie soll die digitale operative Widerstandsfähigkeit von diesen Finanzunternehmen in der EU und auch ihren IKT-Drittdienstleistern verbessern und damit dann auch einen EU-weit einheitlichen Aufsichtsrahmen schaffen.
Ja, also angesichts der steigenden Cyberbedrohungen ist das auch sicherlich ein sehr wichtiger Schritt. Ich hatte jetzt im Voraus, hatte ich mal geguckt und die Tagesschau hatte Anfang September 2023 gemeldet, dass gemäß einer Studie des Digitalbranchenverbands Bitkom Cyberattacken auf deutsche Unternehmen in den vergangenen Jahren immens zugenommen haben. Konkret wurden im Jahr 2022 vom BKA schon fast 137.000 Fälle von Cyberkriminalität vermeldet. Und so kann der Schaden, der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr entstanden ist, mittlerweile auf unfassbare 206 Milliarden Euro beziffert werden. Das ist eine Hausnummer und für viele Unternehmen sind oder können diese Cyberbedrohungen damit ja auch existenzbedrohend sein, oder?
Ja, genau. Also diese Zahlen sind wirklich höchst alarmierend und verdeutlichen eigentlich auch nur die Notwendigkeit von Maßnahmen wie der DORA.
Ja, und um diese Bedrohungen zu bekämpfen, hat die EU ja nicht nur DORA erlassen, sondern auch die aktualisierte zweite Fassung der Network and Information Security Richtlinie, kurz der NIS2. Kannst du uns erläutern, wirken diese Richtlinien zusammen? Und wenn ja, wie?
Also erstmal sind NIS2 und DORA zwei Rechtsvorschriften, die schlicht innerhalb kurzer Zeit erlassen wurden. Die NIS2 befasst sich mit der Sicherheit von Netzwerken und Informationssystemen und betrifft alle Unternehmen, die als Betreiber kritischer Infrastrukturen eingestuft werden, während sich DORA, wie ich schon gesagt hatte, speziell auf Finanzunternehmen abzielt. Aber Achtung, sollte es hier zu Überschneidungen kommen, geht die DORA vor. Das heißt, Unternehmen, die DORA erfüllen müssen, müssen nicht noch zusätzlich NIS2 berücksichtigen. Die Hintergründe für die Veröffentlichung von NIS 2 und DORA scheinen recht ähnlich zu sein, aber sie verfolgen nicht ein und dieselben Ziele, unterscheiden sich auch in entscheidenden Kriterien. Gemeinsam haben sie aber, dass sie die Cybersicherheit stärken sollen und einheitliche Maßstäbe für die Digitalisierung und Vernetzung in der EU schaffen sollen. Und damit werden Unternehmen auch zur Einführung von robusten Governance-Strukturen verpflichtet. Mhm. Damit steigt aber insgesamt halt auch die Komplexität der Einhaltung von Security-Vorschriften weiter an, weshalb es dann auch zwingend nötig ist, einen ganzheitlichen und proaktiven Ansatz für den Umgang mit derartigen Cyberrisiken zu entwickeln.
Mhm. Ja, also DORA betrifft dann also vor allem Finanzunternehmen im EU-Raum, beziehungsweise, ja, wir sprechen jetzt von Finanzunternehmen, aber Finanzunternehmen im weiteren Sinne. Das schließt Versicherungsunternehmen, Kreditinstitute, Datenbereitstellungsdienste etc. ein. Das erklärte Ziel von DORA ist es also, die Cyberresilienz im Finanzsektor zu stärken, was ja, wenn wir ehrlich sind, nach einer wirklich enormen Herausforderung klingt. Wie genau plant DORA das denn zu erreichen?
Die DORA setzt, wie schon gesagt, den Fokus auf die digitale Betriebsstabilität und Widerstandsfähigkeit gegen IT-Risiken. Gemäß der DORA-Verordnung sind die EU-Mitgliedstaaten aber dazu verpflichtet, selber angemessene Verwaltungssanktionen und Rechtsmittel für Verstöße festzulegen, um damit dann auch sicherzustellen, dass diese wirksam umgesetzt werden.
Mhm. Ja, DORA selber sieht da ja jetzt erstmal keine Geldbußen oder andere strafrechtlichen Sanktionen vor für die Nichteinhaltung. Es wird dann aber auf jeden Fall auch interessant sein zu sehen, wie die einzelnen Länder dies dann umsetzen. Finanzinstitute, die die DORA-Anforderungen nicht erfüllen, können ja dann schon immerhin mit sehr empfindlichen Geldstrafen, also von bis zu 10 Millionen Euro oder 5% ihres Vorjahresumsatzes belegt werden. Und damit stellt ja auch die Nichteinhaltung der Vorgaben ein erhebliches Risiko dar, das ja auch die wirtschaftliche Stabilität und den Ruf des Unternehmens schwer schädigen kann. Wir arbeiten ja jetzt beide im Compliance-Bereich und wir beide wissen, dass Rechtsvorschriften ja auch erst durch entsprechende Kontrollen ihre volle Wirkung entfalten. Die Aufsichtsrolle übernimmt in dem Fall die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA, von denen ja auch noch weitere Veröffentlichungen im Zuge mit DORA und insbesondere ja der Umsetzung in Unternehmen erwartet wird. Die EBA wird nicht nur die Einhaltung überwachen, sondern wird auch weitere weitreichende Befugnisse innehaben. Was hat's denn damit auf sich, Ann-Kathrin?
Ja, genau. Die Verordnung räumt der EBA recht weitreichende Befugnisse ein. Also das bedeutet, die EBA hat Aufsichts-, Ermittlungs- und Sanktionsbefugnisse, um die Einhaltung ihrer Pflichten eben zu gewährleisten. Dazu gehört dann auch, dass der EBA der Zugang zu Dokumenten oder Daten in jeglicher Form ermöglicht werden muss, dass sie Inspektionen oder Untersuchungen vor Ort durchführen können müssen oder dass sie auch Vorladungen oder Befragungen durchführen dürfen. Sie können aber im Fall von Verstößen gegen die Verordnung außerdem auch Korrektur- und Abhilfemaßnahmen verlangen.
Also wirklich insgesamt sehr, sehr weitreichend. Wir machen nochmal einen kurzen Sprung. Kommen wir nochmal kurz zu den Inhalten zurück. Wir hatten es jetzt nur ganz grob schon mal umfasst. Insgesamt hatte ich jetzt nochmal geschaut, umfasst die DORA immerhin 79 Seiten. Und auf diesen 79 Seiten greift sie eben auch Anforderungen bestehender Verordnungen, zum Beispiel auch nationaler wie der BaFin oder das BFSI auf. Die DORA, die konzentriert sich ja dabei auf mehrere Schlüsselthemen und konkretisiert oder ergänzt diese. Und jedes dieser Themenfelder hat spezifische Anforderungen, die Finanzunternehmen im EU-Raum umsetzen müssen. Kannst du unseren ZuhörerInnen erläutern, um welche insbesondere 5 zentralen Themengebiete es sich handelt und was sie sich im Einzelnen vielleicht ja auch darunter vorstellen können?
Ja, die DORA umfasst, wie du schon gesagt hast, ganz verschiedene Bereiche, angefangen bei der Governance. Also hier sollen die Geschäftsstrategien und das IKT-Risikomanagement besser in Einklang gebracht werden. Mhm. Dabei ist auch hervorzuheben, dass das Leitungsorgan, also die Geschäftsleitung des Finanzunternehmens, aktiv in die Steuerung des IKT-Risikomanagement-Rahmens involviert werden muss, beziehungsweise das selber übernehmen muss. Ein weiteres zentrales Themenfeld ist dabei dann auch das IKT-Risikomanagement. Dabei geht es um die Identifikation von Bedrohungen, die Angriffsprävention, aber auch die Erstellung von Notfall- und Wiederherstellungsplänen oder die Erstellung von Strategien zur Fortführung des Geschäftsbetriebs und die Aufdeckung von Schwachstellen. Das bedeutet, dass letztlich auch Richtlinien und Verfahren entwickelt werden müssen, um die Datensicherung oder auch die Wiedergewinnungs- und Wiederherstellungsverfahren und Methoden zu festigen.
Ja, alles wichtige Maßnahmen, um im Falle von Cyberangriffen dann auch handlungsfähig zu bleiben. Es gibt aber natürlich auch noch weitere Themenfelder, richtig?
Absolut. Die DORA adressiert nämlich auch die Beziehung zu IKT-Drittdienstleistern. Das bedeutet, dass erstmal die IKT-Drittdienstleister definiert werden müssen. Die Drittdienstleister-Risiken, IKT-Drittdienstleister-Risiken müssen gemanagt werden. Und es muss auch ein Informationsregister zu diesen IKT-Drittdienstleistern geführt werden. Die kritischen IKT-Drittdienstleister müssen explizit überwacht werden und insgesamt müssen die IKT-Systeme auch regelmäßig gewartet werden. Und es bedarf eines Frühwarnsystems für IKT-Vorfälle.
Zu den IKT-Drittanbietern zählen jene Unternehmen, die digitale Dienste und Datendienste erbringen, wie etwa Anbieter von Cloud-Computing-Diensten oder Datenanalysediensten. Konkrete Beispiele sind etwa Entwickler von Banken-Apps, Betreiber von Kernbankensystemen oder klassische IT-Service-Provider.
Außerdem muss auch das IKT-Konzentrationsrisiko bewertet werden und es muss damit einhergehend dann auch Vorgaben für weitere Auslagerungen geben. Das spielt auch bei der Berichterstattung eine große und entscheidende Rolle. Abschließend gibt es dann aber auch noch das Thema Testing, also Penetration Testing. Das spielt auch eine sehr große Rolle bei der DORA, weil es hier eben auch konkrete Vorgaben zur regelmäßigen Durchführung von derartigen Tests gibt. Das bedeutet, dass Unternehmen eigentlich dazu verpflichtet sind, ein risikobasiertes Testprogramm zu erstellen und dann eben auch Threat-Led Penetration Tests durchzuführen.
Ja, ist eine Menge. Ein wichtiger Aspekt, den wir noch betrachten wollen, ist ja auch der Vergleich zwischen DORA und anderen relevanten Verordnungen, wie wir hatten es vorhin kurz angesprochen, die VAET, BAET, KAET. Jetzt, wenn wir da nochmal einen Schritt zurückgehen und uns die VAET jetzt zum Beispiel anschauen, sehen wir, dass diese bereits ein breites Spektrum an Anforderungen der DORA abdeckt. DORA hingegen zeichnet sich ja nochmal durch einen höheren Detaillierungsgrad aus. Was bedeutet das denn jetzt konkret für Unternehmen, die eigentlich schon VAET-konform sind?
Unternehmen der Finanzbranche müssen allein zum Schutz von Daten und IT-Systemen zahlreiche Regelungen einhalten. Außer DSGVO und IT-Sicherheitsgesetz sind Anforderungen aus BAIT, VAIT und KAIT umzusetzen. Diese Verwaltungsvorschriften der BaFin geben den Rahmen für die technische, organisatorische Ausstattung der IT in den Unternehmen der Finanzwirtschaft in Deutschland vor.
Das ist eine gute Frage. Also so Pi mal Daumen lässt sich sagen, dass wenn ein Unternehmen bereits VAET-konform ist, dann erfüllen sie auch die Anforderungen von DORA zu etwa 80%. Das bedeutet, eine VAET-Konformität legt schon einen guten Grundstein für die Einhaltung von DORA. Gleiches gilt ja auch für die Regelungen wie VAET, BAET und KAET. Die legen auch schon einen guten Grundstein für die IT-Governance und das Risikomanagement, während die DORA dann aber noch einen Schritt weiter geht und ganz spezifische Anforderungen für den Umgang mit Informationstechnologien im Finanzsektor definiert. Und dadurch ergeben sich eben auch nochmal ganz spezielle Anforderungen, insbesondere im Bereich der IKT-Drittanbieter.
Ja, die Meldung von IKT-Änderungen an die Behörden und die Berichtspflichten über neue IKT-Vereinbarungen sind besonders wichtig. Warum ist es denn so?
Ja, diese Maßnahmen dienen vor allem der Transparenz und ermöglichen den Behörden so auch, mögliche Risiken frühzeitig zu erkennen. Das muss dann vor allem auch bei der Vergabe von Aufträgen in kritischen Funktionen berücksichtigt werden, um potenzielle Schwachstellen direkt zu identifizieren und auch zu adressieren.
Jetzt interessiert natürlich auch unsere ZuhörerInnen bestimmt die gegenteilige Frage. Was ist denn mit Unternehmen, die noch nicht VAT-konform sind?
Für Unternehmen, die noch gar nicht VAT-konform sind, wird die Umstellung auf die Anforderungen von DORA sehr viel Arbeit bedeuten. Das muss man leider so sagen. Das sollte aber einfach als Chance betrachtet werden, die eigene Cyberresilienz zu stärken und sich besser gegen digitale Bedrohungen zu wappnen. Also es bringt hier nichts, die Hände in den Schoß zu legen.
Ja, also insbesondere dann, wenn noch nicht viel getan wurde, können ja auch angesichts der weitreichenden Themen, die DORA abdeckt, Unternehmen verschiedene Herausforderungen bei der Umsetzung erwarten. Wir sprechen später nochmal oder in einer späteren Folge nochmal darüber detaillierter. Aber eine der größten Baustellen dürfte doch zum Beispiel auch die Erstellung des Informationsregisters für IKT-Drittdienstleister sein. Dieses Informationsregister soll alle IKT-Drittdienstleister enthalten, Auskunft über das Konzentrationsrisiko geben und das ist ja der absolute Knackpunkt, es muss auf behördliches Verlangen quasi auf Knopfdruck verfügbar sein. Welche Fragen und Unsicherheiten ergeben sich denn dabei?
Ja, also das Informationsregister ist in der Tat eine sehr komplexe Aufgabe, weil die Unternehmen hier erstmal vor der Herausforderung stehen, genau zu definieren, welche Drittdienstleister tatsächlich als IKT-Drittdienstleister gelten und dann eben in das Register aufgenommen werden müssen. In der endgültigen DORA-Fassung zählen zu den IKT-Anbietern alle digitalen Dienste und Datendienste, die dauerhaft über IKT-Systeme für einen oder mehrere interne oder externe Nutzer erbracht werden, einschließlich Hardware als Dienstleistung und Hardware-Dienste, einschließlich technischer Unterstützung durch den Hardware-Anbieter in Form von Software- oder Firmware-Updates, mit Ausnahme herkömmlicher analoger Telefondienste.
Puh.
Grob zusammengefasst zählt dazu also auch solche Hardware, die auslesbar ist. Das bedeutet, dass sich Unternehmen auch mit der Frage beschäftigen müssen, ob beispielsweise moderne Drucker oder Kaffeevollautomaten, die grundsätzlich auslesbar sind, ebenfalls als IKT-Drittdienstleister zu werden sind.
Ja, Mensch, also wirklich komplexe Überlegungen. Da werden wir aber, wie auch schon gesagt, nochmal in weiteren Folgen detaillierter drauf eingehen. Vielleicht nochmal zum Schluss. Welche Entwicklungen können Unternehmen denn jetzt in den kommenden Monaten in Bezug auf DORA erwarten?
Ja, hier muss man sagen, dass es tatsächlich noch spannend bleibt, weil im Sommer diesen Jahres werden noch weitere Veröffentlichungen erwartet, mit denen dann die verbleibenden offenen Fragen hoffentlich geklärt werden können. Unternehmen sollten sich also darauf vorbereiten, dass auch hier ad hoc gegebenenfalls noch Anpassungen vorzunehmen sind und die Entwicklungen genau verfolgen.
Ja, alles andere wäre ja auch langweilig, oder?
Genau.
Ja, vielen Dank an Katrin für diese Einblicke und auch den umfassenden Überblick, den wir jetzt über DORA gewonnen haben. Das war jetzt natürlich nur die Einstiegsfolge, um einen Überblick zu bekommen. Wir haben jetzt Themen angeschnitten, die werden aber in weiteren Folgen eben, ja, wie schon zweimal gesagt, nochmal vertieft. Danke dir auf jeden Fall.
Ja, danke dir. Es war mir eine Freude.
Ja, ebenfalls. Ja, und auch in den nächsten Folgen unseres Podcasts Compliance Unboxed wird das Thema DORA uns weiter beschäftigen. Wir werden tiefer einsteigen und die wichtigsten Fragen zu DORA beantworten und uns insbesondere praxisrelevanten Herausforderungen gemeinsam mit weiteren Expertinnen annehmen. Wir freuen uns, wenn Ihnen die erste Folge gefallen hat und Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, aktivieren Sie die Glocke oder folgen Sie diesem Podcast auf den Streaming-Anbieter Ihrer Wahl. Bis dahin wünschen wir Ihnen, liebe HörerInnen, alles Gute, danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.